Herzlich willkommen beim Golfstunde Podcast mit PGA Professional Markus Bruns und Golfamateur Christoph Speroni.
Die Clubmeisterschaften. Moin Markus.
Moin Chris. Ja, die Clubmeisterschaften ist ja auch immer ein ganz spannendes Thema, was sich ja immer übers Jahr so rauskristallisiert und alle sind ja immer irgendwie ein bisschen nervös in den Golfclubs, wenn es auf die Clubmeisterschaften zugeht. Und deswegen dachte ich, können wir doch mal ein bisschen darüber reden, wie man sich vielleicht vorbereitet, wie man vielleicht spielt während, also wie man spielt, weiß man natürlich vorher nicht, das ist klar, aber auf was man alles so achten sollte.
Also ich bin jetzt nicht so sonderlich aufgeregt, weil ich noch nie Clubmeisterschaften gespielt habe und ich glaube auch, dass ich gar nicht mitspielen dürfte. Das ist ja immer in Clubs, die so viele Mitglieder haben, so um die 2000, da darfst du ja dann erst ab einem gewissen Handicap mitspielen und deswegen bin ich da noch nie in den Genuss gekommen. Deswegen bin ich da schon gespannt, wenn du da so ein bisschen berichtest, wie das abläuft, weil ich finde es ja eigentlich auch ganz spannend, um mit deinen Begrifflichkeiten zu bleiben.
Ja, also es ist tatsächlich so, also bei uns in Sieke, wir haben jetzt knapp über 1600 Mitglieder, knapp drüber irgendwie und wir haben auch eine Handicap-Begrenzung für Damen wie auch für Herren. Wir haben das dann auch nochmal aufgeteilt. Wir hatten auch schon unsere Senioren- und Jungsenioren-Clubmeisterschaften. Also das macht ja jeder Club so, wie er es möchte. Und ja, es kommt halt immer darauf an, wie viele Mitglieder so ein Golfclub hat und wie die Spielstärke dann halt ist und wie auch die Erfahrung der letzten Jahre ist aufgrund der Anmeldung in den letzten Jahren. Und dann muss man halt immer sehen, dass man das ja vielleicht so ein bisschen eingrenzt, was immer ein bisschen blöd klingt. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein sehr, also eigentlich so das wichtigste Turnier im Jahr, wo alle so drauf hinfiebern. Und da wollen auch die Besten natürlich mitspielen und die Besten gewinnen. Und ich finde, es ist immer ein Ansporn, sich auch ja zu einer Clubmeisterschaft hinzuarbeiten, dass man sagt, okay, ich trainiere das Jahr dafür, ich spiele viele Turniere, ich versuche jetzt mal das Ziel zu haben, an einer Clubmeisterschaft teilzunehmen, weil das ist ja so das Turnier im Jahr, wo alle eigentlich gerne mitspielen würden. Und ja, da kann man ja drauf hinarbeiten.
Wie ist denn bei euch die Limitierung vom Handicap? Also welches Handicap braucht man, damit man da mitmachen kann?
Okay, das ist jetzt eine gute Frage, weil ich nie so involviert bin in das Thema. Ich meine, es ist 18. Ich müsste aber nachfragen. Aber ich meine, es ist so um 18. Wir haben dann aber auch noch mal eine 9-Loch-Clubmeisterschaft vor ein paar Jahren so ins Leben gerufen für ja, höhere Handicaps, die dann auch mal gerne dieses Feeling einer Clubmeisterschaft miterleben möchten.
Das finde ich super, weil ich finde es ein bisschen schade, weil als ich dann angefangen hatte und dann irgendwie gesehen hatte, ach so, ja, okay, weißt du, also Handicap so, ja, dann ist das Thema halt für mich nicht relevant. Und das finde ich ja schon so ein bisschen schade, weil das ist ja eigentlich, wie du ja sagst, eigentlich ein schöner Ansporn, wenn man sich das so zum Ziel nimmt, nur wenn man halt so den Eindruck hat, naja, da sind jetzt erstmal noch ganz viele andere Ziele davor, bis das für mich relevant wird, dann ist das ja auch so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen eine Ausgrenzung, aber das ist ja auch nicht unbedingt einladend, ne? Wenn gar nichts gemacht wird für die, die jetzt gerade irgendwie anfangen und jetzt noch nicht so das beste Handicap haben.
Ja, das stimmt. Und da ist so eine 9-Loch-Clubmeisterschaft, die geht auch über 3 Tage. Also bei uns geht es immer über 3 Tage, Freitag, Samstag, Sonntag, jeden Tag 18 Löcher. Früher im Club zur Fahr haben wir samstags 18 Löcher gespielt und sonntags 36 dann. Jetzt ist das da, glaube ich, auch so ein bisschen anders. Also das macht auch jeder Club, wie er es will. Aber ich finde es natürlich gut, dass auch für Leute, die nicht dieses Handicap haben, dass es da eine Möglichkeit, besteht, eine, ich nenne sie jetzt mal kleine Clubmeisterschaft zu spielen, die dann über 9-Loch geht, also 3x9-Loch. Und die wird auch immer sehr gut angenommen, weil es ja auch viele Golfer gibt, die zwar ein ganz gutes Handicap haben, aber vielleicht schon älter sind und nicht mehr so unbedingt 18 Löcher spielen wollen, lieber Lust haben auf 9-Loch. Und dafür ist das natürlich auch ganz gut geeignet.
Neuer Club macht das schon irgendwie ganz gut, finde ich, ne? Also in vielen Sachen echt vorbildlich.
Ja, vielen Dank.
Dafür bist du ja nicht verantwortlich.
Nee, deswegen, ich sage jetzt einfach mal im Namen des Golfclubs. Vielen Dank, lieber Christoph.
Ja, gerne.
Ja, aber wie gesagt, ich finde es immer ganz cool, wenn man so ein Ziel hat und darauf auch hinarbeitet. Wir hatten ja auch schon mal eine Folge. Ziele haben, darauf hinarbeiten, sich was vornehmen. Wenn es dann dieses Jahr noch nicht klappt, dann kann man weitermachen und es dann nächstes Jahr probieren. Ja, finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, weil dann geht man auch bewusster an sein Training ran.
Mir fällt auch gerade ein, ich würde mich auch total über Nachrichten freuen. Schreibt doch einfach mal, wie das in eurem Club ist mit der Clubmeisterschaft, ob ihr schon mal eine gespielt habt, ob ihr das gerne würdet, aber vielleicht wegen der Handicap-Limitierung das nicht klappt. Also würde mich mal so interessieren, wie da eure Meinung zu ist und auch eure Erfahrungen mit Clubmeisterschaften. Weil einen gewissen Reiz macht es ja schon auch aus, ne? Also warum denn eigentlich? Vielleicht kannst du ja ein bisschen was zum Format erzählen.
Also ich finde, Clubmeisterschaften ist noch so dieses Oldschool-Format Zählspiel, was da gespielt wird. Und das, finde ich, macht auch nochmal den extremen Reiz aus an einer Clubmeisterschaft. Also ich habe es immer genossen, die zu spielen. Erstens, weil sich da immer die Besten des Clubs ja, miteinander messen, um herauszufinden, wer ist halt der Beste, wer ist halt, darf sich ein Jahr Clubmeister nennen. Das ist ja auch irgendwie ein Ansporn, zu sagen, okay, ich bin jetzt ein Jahr lang Clubmeister, nächstes Jahr habe ich dann auch wieder einen gewissen Druck, den Titel zu verteidigen. Das ist ja auch etwas, was beim Golf immer, ja, finde ich, so ein bisschen zu kurz kommt, wenn man so Stableford spielt und so, ist der Anreiz, finde ich, nicht ganz so hoch, weil man ja nicht so eine so ein realistisches Handicap dann hat. Und wie gesagt, dieses Zählspiel ist auch etwas, was wirklich zeigt, wie man drauf ist zu dem Zeitpunkt, wie man vielleicht trainiert hat und dass man dann auch mal sieht, okay, wenn ich Stableford spiele, spiele ich immer um Punkte, ich kann mir auch mal einen Strich erlauben oder halt ein Doppelpaar und kann trotzdem mich noch unterspielen. Und beim Zählspiel kommt es halt auf jeden einzelnen Schlag drauf an. Und da ja, trennt sich immer so ein bisschen die Spreu vom Weizen, die wirklich durchziehen, die sich konzentrieren, 18 Löcher lang oder 3 Tage lang oder 2 Tage lang, die sich auf jeden einzelnen Schlag konzentrieren, denen bewusst ist, okay, ich darf keine Fehler machen, die vielleicht auch eine andere Platztaktik anwenden, andere Schläger nehmen als im Stableford. Also da finde ich schon den Anreiz sehr, sehr hoch, ein Turnier zu spielen in diesem alten Format Zählspiel, was in meinen Augen sowieso viel zu kurz kommt, viel zu wenig gespielt wird. Und das sieht man dann auch immer bei diesen paar Turnieren, die im Zählspielmodus gespielt werden, dass es viele gute Spieler gibt, die im Zählspielmodus gar nicht ihr Handicap spielen, weil sie es einfach nicht trainieren.
Darf ich eine ganz kleine Korrektur machen?
Sehr gerne.
Da war eine Mini-Ungenauigkeit mit dem Handicap mit drin. Das ist ja auch mega kompliziert. Ich finde ja auch beim Zählspiel das Schöne, jeder Schlag zählt. Das ist ja auch so ganz selbstverständlich gesagt, aber das ist ja wirklich ein Spielformat, was die wenigsten kennen, dass du wirklich auf die Runde gehst und für die Ermittlung des Gewinners zählt dann halt wirklich, wer die wenigsten Schläge gebraucht hat. Und da ist dann halt eben nicht, dass du auf einer Bahn sagen kannst, ja, jetzt hatte ich einen Strich und ich zähle jetzt nur meine Stableford-Punkte, die ich gemacht habe, sondern du musst halt jede Bahn bis zum bitteren Ende zu Ende spielen. Das war alles richtig, was du gesagt hast. Aber
ja.
Bei der Handicap-Berechnung ist es tatsächlich so, dass beim Zählspiel das nicht ganz so schlimm ist, wenn du bei einer 20 Schläge brauchst, dann hast du natürlich wahrscheinlich nicht mehr so gute Chancen, das Turnier zu gewinnen oder die Clubmeisterschaft zu gewinnen. Für die Handicap-Berechnung wird aber maximal ein Netto-Double-Bogey gewertet.
Was habe ich gesagt? Ich habe Doppelpaar gesagt, ne?
Ach, na, vielleicht hast du es dann doch richtig gesagt, weil Doppelpaar ist ja dann auch Doppelbogey, ist ja nur ein anderer Begriff für.
Ja.
Nee, aber bei der Handicap-Berechnung ist es halt so, dass da nicht der Score genommen wird, sondern wenn man halt bei einer Bahn schlechter war als Netto-Double-Bogey, halt nur Netto-Double-Bogey gewertet.
Okay.
Ja, aber hat natürlich gar keinen Einfluss. Aber da müssen, ja, also sorry, wenn ich das jetzt noch einmal so kurz angemerkt habe.
Nein, du, ganz ehrlich, ich beschäftige mich, muss ich zugeben, gar nicht mit dem Thema Handicap, weil es für mich persönlich nicht so relevant ist und ich das Ganze sowieso erstens zu kompliziert finde und es nicht realistisch. Aber gut, da bin ich vielleicht alleine. Aber egal.
Nee, bist du, glaube ich, nicht. Also ich habe mich ja intensiv mit dem Handicap-Berechnung auseinandergesetzt, was ja auch dazu geführt hat, dass wenn du bei Google nach Handicap suchst, dass da mein Artikel auf Platz 1 ist. Also der scheint da eine gewisse Relevanz auch zu haben, zumindest in den Augen von Google. Und dieser Artikel, der hat schon über 200 Kommentare. Und da ist auch eher auch das, was du gesagt hast, ja, ist jetzt nicht wirklich nachvollziehbar, dass da auch gerade welche, die länger dabei sind, dass die das auch eher als unfair empfinden oder nicht so gut empfinden. Ich habe jetzt auch gerade die Erfahrung gemacht, dass wenn man so ein altes Handicap hat, dass man dann eher benachteiligt ist, wenn man eine sehr, sehr gute Runde spielt. Aber darauf wollen wir jetzt gar nicht eingehen, weil das Handicap tatsächlich bei der Clubmeisterschaft ja eigentlich gar keine Rolle spielt, ne? Weil nee. Da zählt halt wirklich nur die Anzahl der Schläge und dann ist auch egal, mit welcher Vorgabe
Brutto. Ich da reingehe. Fertig. Das heißt, was ich spiele, wird geschrieben und am Ende wird zusammengerechnet und ja, Ende. Und dann steht da halt eine Zahl und das ist für mich halt immer noch Golf. Das ist für mich realistisch, das ist das, was ich spiele und wenn ich 10 über Paar spiele, spiele ich 10 über Paar und wenn ich Handicap 1 habe und spiele 10 über Paar, dann ist es unangenehm, aber das ist halt die Realität.
Ist natürlich auch von der Messlatte ganz hoch, ne? Und wenn ich jetzt von dieser sehr, sehr guten Runde erzählt hatte, das war jetzt letztes Wochenende, da war ich auf Föhr und habe da eine vorgabewirksame Runde gespielt und habe 41 Nettopunkte gemacht, 21 brutto, muss ich jetzt mal erwähnen, weil ich da sehr stolz drauf bin.
Kannst du auch sein.
Weil der auf Platz Föhr ja auch sowieso. Sehr schwierig ist. Also das heißt, ich habe umgerechnet, war das jetzt also ein Score-Differential von 15, also das heißt, ne, eine Runde gespielt mit Handicap 15, aber ich hatte 3 Striche. Das bedeutet, im Zählspiel hätte mir das überhaupt nicht geholfen. Also hätte man das jetzt in seiner reinsten Form genommen, hätte ich natürlich die Bahn zu Ende spielen müssen. Und der wäre jetzt gar nicht so toll gewesen. Das heißt, das Konstanz ohne, da ist halt Geld. Und dann kannst du halt nicht sagen, ja, da streiche ich mal das Loch und auf der nächsten kann ich es wieder ausgleichen. Das ist halt wirklich nicht so. Und das ist, glaube ich, auch eine Form oder eine Erfahrung, die machen ja die allerwenigsten Golfer. Ne?
Ja, und deswegen finde ich es ja auch ganz gut, so als Vorbereitung, auf eine Clubmeisterschaft, wenn man die mitspielt, dass man auch mal versucht, an den Zählspielturnieren teilzunehmen, die in seinem Club oder im Club stattfinden. Das sind leider nicht viele. Oder vielleicht auch mal gucken, ob man in einem anderen Club ein Zählspielturnier mitspielen kann. Oder dass man sagt, man nimmt sich einen Kumpel und spielt halt 18 Loch und das häufiger, vielleicht einmal die Woche oder 9 Loch reicht auch. Und spielt halt Zählspiel, schreibt wirklich jeden einzelnen Schlag mal auf, dass einmal bewusst wird, was am Ende dabei halt herauskommt. Und das trainiert halt auch die Platztaktik, trainiert die Schlägerwahl, das trainiert die Konzentration, die Konstanz wird sich erhöhen mit der Zeit. Eine Runde bringt da nicht viel. Also da muss man schon eine ganze Menge Runden spielen, um zu verstehen, worum es so im Zählspiel geht. Nämlich darum, jeden Schlag zu überlegen, Routinen zu haben, Konstanz reinzukriegen, vielleicht nicht immer den Driver zu nehmen, auch mal einen Ball abzulegen, also vorzulegen, all solche Dinge lernt man viel, viel besser im Zählspiel als im Stableford.
Und wenn ich mir das jetzt und denke, oh, tolle Idee von Markus, ich schreibe jetzt mal wirklich alle Schläge auf, um mal so zu gucken, wo ich stehe. Das mache ich mal einen Tag vor der Clubmeisterschaft. Wahrscheinlich jetzt nicht so alle Zeitpunkte.
Nein.
Wie viel Vorbereitungszeit würdest du da sagen, muss man sich da eigentlich geben, damit man da überhaupt eine Wirkung erzielen kann in Hinsicht auf dieses Format?
Wie gesagt, jede Woche 9 Loch mit. Und ich würde sagen, also 6 bis 8 Wochen vorher sollte man vielleicht mal anfangen.
Das ist wahrscheinlich auch wirklich so eher der SOL-Plan.
Ja. Also der grundsätzliche langfristige Plan würde im Grunde bedeuten, jede private Runde spiele ich im Zählspiel.
Also ich mache das ja auch. Also ich mache auch wirklich jede Runde, die ich spiele. Ich guck gar nicht auf die Punkte, die ich mache. Stableford interessiert mich eigentlich dann auch gar nicht. Ich zähle wirklich jeden Schlag und dann gucke ich auch immer auf meinen Gesamtscore. Und das ist dann auch manchmal echt deprimierend, wenn man darauf guckt. Wobei, ne, die Runde wäre voll gut gewesen nach Stableford, aber da reicht ja dann halt wirklich ein schlechtes Loch. Wenn du da einmal irgendwie, wenn du 8, 9 Schläge mal brauchst, dann haut das halt ganz schön rein. Ne?
So, und dann musst du natürlich sehen, jetzt spielst du eine 9 auf ein Paar 4, dann bist du schon mal 5 über Paar. Dann musst du überlegen, wie spielst du die nächsten Löcher? Ja, dann vielleicht erstmal wieder versuchen reinzukommen in den Modus, in den Rhythmus, Entschuldigung. Dann vielleicht mal das nächste Loch ein bisschen defensiver angehen, dann mal gucken, wieder ein paar Pars spielen, versuchen wieder reinzukommen, zu überlegen, wo könnte ich denn vielleicht ein Birdie rausholen oder wo ist es schwierig, wo muss ich vielleicht mal ablegen. All solche Dinge kommen dann ja noch viel, viel mehr ins Spiel, als wenn dann da einfach steht, anstatt 5 Überpaar in dem Loch steht dann einfach ein Strich sozusagen, also kein Punkt mehr. Das ist schon wieder eine ganz andere Geschichte, weil dann hast du meinetwegen auf dem Paar 5 Loch eine 10 gespielt. Ja, die haut rein, die musst du irgendwo wieder rausholen.
Also ich muss sagen, ja jetzt wirklich mein letztes Turnier habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren oder so gespielt, 2,5 Jahre. Und die registrierte Runde, die ich jetzt gespielt hatte, war natürlich dann Stableford. Und ich hatte so den Eindruck, dass ich diese gestrichenen Löcher super gut wegstecken konnte. Die haben mich gar nicht gejuckt. Mhm. Das ist, glaube ich, auch etwas, was beim Zählspiel so ein bisschen sonst immer jeden Schlag zählt, dass man dann halt einfach sagt, naja, ne, es zählt das gesamte Spiel und ein schlechter Schlag, der bringt mich jetzt nicht aus der Bahn und eine schlechte Bahn halt auch nicht. Ne, ich muss halt durchziehen und einfach konzentriert die restlichen Schläge spielen. Und da bleibt halt gar nicht irgendwie sich, also Zeit, sich da viel zu ärgern. Also ging mir irgendwie so. Das war schon so ein gefühlter Unterschied. Weil sonst, wenn ich auch, glaube ich, sonst erzählt hatte von den Runden mit den Turnieren, dass ich sagte, ja, da habe ich mich dann wieder reingekämpft und so. Ich war irgendwie so ein bisschen gelassener auf der Runde, hatte ich so das Gefühl. Und das bilde ich mir zumindest ein, dass das halt auch durch dieses kontinuierliche Zählen einfach gekommen ist.
Ja, glaube ich schon. Du hast ein anderes Mindset, eine andere Denkweise. Ja, du überlegst dir jeden einzelnen Schlag. Wie gesagt, was ich vorhin schon gesagt hatte, du machst dir so einen Gameplan auch, was auch bei einer Clubmeisterschaft natürlich wichtig ist, wenn man vorne mitspielen will oder sogar gewinnen will oder gut spielen will, sollte man sich auch überlegen, wie spiele ich meinen eigenen Golfplatz im Zählspiel. Wenn ich es jetzt, nehmen wir mal an, ich habe jetzt das nicht trainiert, das Zählspiel, und spiele es nicht so viel. Jetzt kommen die Clubmeisterschaften, es ist halt Zählspielmodus. Da muss ich mir auch wirklich überlegen, wie schaffe ich es, dass ich so wenige Schläge wie möglich, ja, verbasel. Also, dass ich nicht unbedingt an Loch 1 direkt den Driver nehme, wo dann der Bunker ungefähr in der Drive-Länge ist, was beim Board halt nicht so viel ausmacht, weil dann kann ich es an Loch 2 wieder rausholen, ein paar 3 oder so. Also das sind so Dinge, die man sich vor der Clubmeisterschaft vielleicht auch nochmal überlegen sollte und, so blöd es klingt, vielleicht auch nochmal so 1 oder 2 Einspielrunden einfach mal spielt. Einfach mal sagt, ich spiele meinen Platz mal nicht nur im Zählspiel, sondern ich spiele den auch mal, was ich mir vorstellen könnte, in der Clubmeisterschaft zu spielen. Also mal einen anderen Schläger vom Abschlag zu nehmen, mal einen anderen Blick auf das Loch zu bekommen, zu überlegen, okay, ist es jetzt sinnvoll, den zweiten auf ein paar 4 über den Teich aufs Grün zu hauen? Oder es ist vielleicht sinnvoller, ihn daneben abzulegen oder davor. Dann spiele ich halt direkt am ersten noch einen Bogey. Okay, ist da nicht so schlimm, aber ein fetter Kontakt, der Ball ist im Wasser. Es gibt ja all diese Möglichkeiten. Einfach da vielleicht auch nochmal sich überlegen, wie könnte mein Spielplan aussehen für so ein Turnier, wo ich Lust drauf habe, wo ich drauf hingearbeitet habe und was ja so das Highlight des Jahres ist.
Würdest du sagen, dass so ein Spielplan dann generell ein Tick defensiver ist?
Also wenn ich, gehe es meistens in die Hose, weil ich eher so ein aggressiver Spieler bin. Aber es gibt ja auch Spieler, die vielleicht, denen es vielleicht auch gut tut, mal einen defensiveren Spielplan zu wählen. Das muss man aber, wie gesagt, vorher trainieren.
Ja, was du auch sagst, das muss man für sich rausfinden. Ich habe manchmal das Gefühl, dass, also wenn ich jetzt so an mich denke, ja, wenn ich mir halt so eine Bahn einteile, also ich bin jetzt ja nicht so weit, dass ich sagen kann, ich habe jetzt irgendwie so einen Spielplan für 18 Loch, aber ich versuche eigentlich auch eher die Bahn ein bisschen, naja, offensiv aggressiver halt angehen, dass ich halt schon sage, ich versuche hier jetzt irgendwie, ne, was zu reißen, aber wenn das dann halt nicht geklappt hat, dass ich dann halt nicht auf Biegen und Brechen versuche, wieder auf den eigentlichen Plan zurückzukommen, also im Sinne vom Score, sondern eher auf den Plan zurückzukommen von, ja, da wollte ich hin. Also, dass man halt nicht überkompensiert. Ne? Also, ich glaube, das ist ja das Gefährliche beim Zählspiel, wenn man halt irgendwie versucht, ah, ich muss jetzt hier irgendwie noch mal den Schlag einsparen. Ja, ich liege jetzt tief im Rough und jetzt versuche ich den mal besonders weit rauszuschlagen. Ne? Das sind ja immer genau die Sachen, die dann nach hinten losgehen.
Ja, das war ja auch, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Gerade wenn du das sagst, so aus dem Raff, dass man dann überlegt, okay, oder anderes Beispiel, man liegt im Busch, ja, man überlegt, im Stable-Forehand überlegt man nicht so viel, schlägt den Ball. Und wenn ich dann im Zielspiel bin, ist es wirklich wichtig, sich das wirklich bewusst zu überlegen, ist es jetzt sinnvoll, den rauszuschlagen? Oder ist es sinnvoll, ihn seitlich vielleicht nur kurz rauszuchippen? Oder ist es vielleicht sogar sinnvoll zu sagen, okay, ich nehme den Strafschlag und drop dann irgendwo? Und das ist etwas, worauf es im Zielspiel auch drauf ankommt, die richtige Entscheidung im richtigen Moment zu treffen und da vielleicht auch ein bisschen defensiver zu sein und da vielleicht auch mal zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht der geile Typ, der aus dem Busch den Ball rausschlägt, sondern ich bin jetzt einfach mal einer, der sagt, okay, ich gehe jetzt defensiv ran, ich nehme den Strafschlag, drop mir den Ball gut, schlag den, ich sage jetzt mal den dritten Schlag dann irgendwo Richtung Grün, mach einen Chip und Putt und hab dann sicheres Boogie, anstatt beim Schlag aus dem Busch, also bei dem Versuch dabei, hängen zu bleiben, drüber zu hauen, das nochmal zu probieren. Das frustriert am Ende ja viel, viel mehr und zieht sich dann ja vielleicht die nächsten Löcher durch wie so ein roter Faden, dass der Hals einfach dick ist, die Muskeln sind fest und ja, der Frust wird immer größer, weil die Schläge einfach schlechter werden. Also sich zu überlegen, was mache ich, ist auch im Zielspiel oder ist im Zielspiel überhaupt der wichtigste Faktor, um viele Schläge einzusparen.
Ja, ich glaube, das hat ja auch tun, seine Stärken und Schwächen richtig einzuschätzen. Das ist ja ein ganz wichtiger Bestandteil, weil wenn ich halt realistisch einschätze, was ich mir zutrauen kann und was nicht, dann treffe ich natürlich auch sinnvolle Entscheidungen. Also was mir immer total hilft, du hast ja das Beispiel des unspielbaren Balls genannt. Wenn er jetzt zum Beispiel in so einem Busch liegt, dann gucke ich so, okay, ich habe hier zwei Schlägerlängen, das ist ja der Abstand, in dem ich droppen darf, wenn ich den für unspielbar erkläre, oder halt Linie zurück oder zurück zum ursprünglichen Schlag. Aber lass uns mal diese zwei Schlägerlängen nehmen. Wenn ich dann halt so gucke und denke, wäre ich jetzt total happy, wenn ich es mit einem Schlag schaffen würde, den Ball dorthin zu befördern, wo er liegen würde, wenn ich ihn droppen würde. Denn, und ich diese Frage mit Ja beantworte, dann tut dieser Strafschlag halt auch nicht mehr weh.
Ja, genau. Ich verarsche mich. Gute Idee.
Aber das ist genau das Gleiche wie, ne, der ist in der Penalty Area und dann denkt man so, oh, der ist so halb unter Wasser. Oh, weißt du, und dann hat man ja irgendwie, den versuche ich jetzt da mal rauszuhauen. Ja, und dann denke ich, naja, wenn er dort landen würde, wo dann halt ne, das Erleichterungsverfahren dann wäre, dann wäre das ja ein Heldenschlag, wenn er so leicht unter Wasser wäre. Dann kann ich ihn ja auch gleich droppen. Dann habe ich halt das Risiko nicht, dass ich da reinhaue, nass bin und der Ball da immer noch liegt.
Ich finde das cool, weil darüber habe ich mir noch nie Gedanken. Okay, wenn ich es jetzt schaffe, aus dem Busch den Ball so weit rauszukriegen, dass er da liegen würde, wo er liegen würde, wenn ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht habe, weil ich immer gedacht habe, okay, ich muss weit genug nach vorne kommen. Also ja, dann ist der Drop dann doch sinnvoller.
Und sonst denkt man, Strafschlag, nein, will ich vermeiden. Aber manchmal ist es ja wirklich vom Ergebnis her die bessere Lösung. Ja. Und du hast ja auch Mindset angesprochen. Ja. Und das hat ja auch über eine Runde hinweg, ist das ja auch, glaube ich, wirklich schwierig, die Ruhe zu bewahren, wenn es dann halt auch mal vielleicht zwei Schläge hintereinander mal nicht so läuft. Ne?
Ja. Im Zielspiel ist eine größere Herausforderung als im Stableford, definitiv. Weil beim Stableford, wie gesagt, kann ich einfach einen Strich machen, beim Zielspiel muss ich mich wieder fangen. Und deswegen ist es ja auch so wichtig, selbst nach zwei schlechten Schlägen, die ja nicht wirklich schlecht sind, weil wenn ich schon an den Clubmeisterschaften teilnehme, mache ich ja im Grunde keine schlechten Schläge, sondern ich kann ja einen Golfball gut nach vorne bewegen. Und das kann ja eigentlich jeder. Jeder bewegt seinen Golfball irgendwie immer nach vorne. Ein schlechter Schlag ist ja nur eine Ansichtssache. Und das ist ja auch ein Punkt, dass ich einfach lerne auch, wenn das passiert, mit diesem schlechten Schlag umzugehen, den abzuhaken, weil ich kann es in dem Moment nicht mehr ändern. Dementsprechend muss ich mich jetzt auf den nächsten Schlag konzentrieren. Das heißt, ich mache es ja immer so, und das habe ich jetzt am Wochenende, habe ich mal wieder 18 Löcher gespielt, habe auch nicht so gut gespielt, habe mich auch mal geärgert, aber als der Schläger in der Tasche war, habe ich gedacht, okay, warum ärgerst du dich eigentlich? Ja, der Ball liegt immer noch irgendwo da vorne, den findest du jetzt, dann spielst du ihn weiter. Ja, und dann musst du halt sehen, dass du daraus das Beste machst. Wie gesagt, gerade im Zielspiel kommt es auf jeden Schlag drauf an. Und je mehr ich mich ärgere, umso schlechter werden auch die nächsten Schläge.
Also Mindset auch im Sinne positiv bleiben. Genau. Ne? Also sich selbst nicht runtermachen. Es gibt ja auch diesen Spruch, dass man, fällt mir jetzt nicht mehr ein, wie der Spruch war, aber irgendwie, dass man halt einfach freundlich zu sich selbst bleiben sollte. und nicht anfängt, sich selber dann runterzuputzen. Weil das hat natürlich eine Auswirkung, ne? Wenn man sagt, oh Mann, du Vollidiot, was hast denn du da wieder fabriziert für einen Kack? Das ist halt nicht gut.
Nein, das ist es nicht. Das, ja.
Ja, also stell dir mal vor, ne, dein Mitspieler würde das zu dir sagen. Mann, bist du ein Vollidiot. Ja, hast ja schon wieder einen Boden gehackt. Kannst kein Golf spielen, ja,
dann,
oder
dann
was?
Dann hau ich den Mitspieler.
Was bist denn du für ein, ja, Typ? Reiß dich mal zusammen. Ne? Da würde man sich ja tierisch drüber aufregen, wenn jemand anderes das sagen, ja, würde. Und dieses emotional stabil bleiben ist, glaube ich, wirklich ein Schlüssel. Und dann natürlich die auch von dir häufig zitierten Routinen.
Ja, definitiv. Routine. Also immer wieder das Gleiche machen, sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, nicht jetzt denken, oh, jetzt muss ich hektisch werden, weil ich habe so viele schlechte Schläge gemacht und die hinter mir warten oder in meinem Flight warten welche. Ich bin für mich selbst verantwortlich und für mein Spiel, und das ist beim Zielspiel bei einer Clubmeisterschaft noch viel, viel, ja, die Verantwortung ist noch viel größer, so. Und deswegen diese Routine immer wieder durchziehen, das ist eigentlich auch das Thema, was ganz, ganz wichtig ist. Ganz wichtig.
Energiehaushalt ist natürlich auch eine wichtige Komponente dabei.
Energiehaushalt, du sprichst also Getränke an, du sprichst Essen an, das meinst du? Also, dass man, genau, richtig, dass, genau, man sich, ja, was mitnimmt auf die Runde. Also trinken auf jeden Fall. Es kann ja auch im September noch sehr heiß sein. Jetzt im Moment ist es ziemlich heiß hier oben. Die letzten Tage war es sehr warm. Da habe ich teilweise 2 Liter Wasser am Tag getrunken, obwohl ich ja nicht gespielt habe, nur beim Unterrichten. Und wenn ich jetzt, also ich habe Sonntag gespielt, da hatten wir morgens, als wir abgeschlagen haben, um 7:30, ich glaube schon 21 Grad. Und das ging dann hoch bis knapp 30 Grad, als wir dann so gegen 12 fertig waren. Und ich habe auch 2 Liter getrunken. Genau, ich habe 2 Liter Wasser getrunken. Und hatte dann auch noch, was hatte ich mit? Einen Apfel und einen Riegel, so einen Power-Riegel hatte ich auch mit. Obwohl es kein Turnier war, verliere ich natürlich unheimlich viel Energie. 18 Löcher laufen ist anstrengend, bei den Temperaturen ist es anstrengend. Es ist auch konzentrationsmäßig sehr anstrengend, weil ich muss ja die Konzentration über die ganze Zeit hochhalten. Deswegen nicht jetzt sagen, okay, jetzt kein Zucker oder sonstiges. Es soll natürlich alles ein bisschen gesund sein, aber zwischendurch darf auch mal so ein Riegel rein, der mir hilft, wieder, ja, ein bisschen Schub zu bekommen, ein bisschen Power zu bekommen. Und da gibt es natürlich auch ganz gute Möglichkeiten, sich diese Power-Riegel, sage ich immer, zu kaufen. Vielleicht nicht unbedingt mit Schokolade, sonst schmilzt der schön weg und man kann ihn dann aus der Verpackung auslecken. Also da gibt es ja eine ganze Menge Möglichkeiten, aber auf jeden Fall was mitnehmen und definitiv genügend zu trinken.
Und das gehört ja auch dann ein Stück weit zur Routine, dass man sich zum Beispiel sagt, alle 6 Bahnen esse ich eine Kleinigkeit, ja, ne? Dass man halt auch nicht in dieses Loch reinfällt, weil wenn man dann irgendwie auf der 16 merkt, oh, jetzt habe ich aber langsam Hunger, ja, dann ist eigentlich schon viel zu spät. Das ist
viel zu spät. Da bist du ja gleich im Clubhaus und kannst einen Schnitzel essen.
Ja, aber das sind ja auch dann immer die Bahnen, auf denen die klassischen, ja, genau, Einbrüche sind, genau, oder?
Also
so 14, 5, 16.
Zum Schluss werden die Bahnen schwerer, der Kopf der Querer, der Kopf wird leerer. Und wenn man vorher nichts gegessen und getrunken hat, ist man, sage ich immer, selbst schuld, wenn man dann zum Schluss schlechter spielt. Und das, da kann man eigentlich auch die Uhr nachstellen, dass es dann so sein wird. Ja, essen, trinken. Ich trinke im Loch, am Abschlag, am Grün. Oder auch, wenn ich mal warte, egal, auf jeden Fall.
Plus den Birdie-Schnaps.
Definitiv den Alkohol nicht vergessen. Nein, kleiner Scherz, natürlich nicht. Birdie-Schnaps, nein. Den gibt es immer nach der Runde.
Aber viele Schnäpse, die du dann immer trinkst. Ne? Ich würde übrigens Nüsse empfehlen. Also Riegel sind ja in der Regel ja auch ganz gut. Ne? Wenn das jetzt nicht so Zuckerriegel sind, sondern irgendwie so irgendwelche Müsli-Riegel, haben aber trotzdem meistens immer einen recht hohen Zuckeranteil, wenn man sich da jetzt nicht so einen speziellen Fitnessriegel holt. Alternative, die ich super gut finde, sind wirklich Nüsse. Paranüsse, Walnüsse, was auch immer, Studentenfutter, geht alles. Weil das ist halt auch richtig gut für die Konzentration, ja, weil das halt nicht so einen Blutzuckerspiegel dann verändert oder so, sondern da hat man einfach so ein konstantes Level und das kann ich wirklich nur empfehlen. Ist auch wirklich gut gegen den Hunger.
Apfel, Banane, geht auch.
Ja, bei Apfel hast du auch, ne, hast du immer den Fruchtzucker, ja, und das hast du bei Nüssen.
Da, aber wenigstens hast du dann was so, ne?
Das ist ja, das ist auf jeden Fall besser als nichts zu essen, das stimmt schon.
Genau.
Dann lass mich vielleicht noch mal zusammenfassen die wichtigen Punkte. Also Clubmeisterschaft, habe ich verstanden, ist erst ab einem bestimmten Handicap relevant. Am besten mal im Sekretariat erkundigen. Weißt du, da muss man sich ja wahrscheinlich dann auch rechtzeitig dann auch mal anmelden.
Ja, ja, du bist nicht automatisch dabei, wenn du Handicap 9 hast. Also
finde ich eine super Idee. Also vielleicht da auch fragen, ob es da irgendwie noch so ein alternatives Format gibt, wenn man da nicht zugelassen wird. Vielleicht wird das ja auch als Anregung aufgenommen, dann fürs nächste Jahr da vielleicht was zu organisieren. Dann die Vorbereitung. Also 6 Wochen vorher ist wirklich allerletzte Eisenbahn, idealerweise irgendwie als Jahresziel sich vornehmen. Da verlinkt man nochmal in der Podcast-Beschreibung die Folge zu den Zielen. Da haben wir ja einmal über Jahresziele auch gesprochen. Wichtig ist natürlich für die Vorbereitung, dass man eine Analyse macht, seine Stärken und Schwächen kennt, damit man einen entsprechenden Gameplan machen kann. Und das ist ja auch etwas, was du ja auch zusammen mit deinen Schülern noch ausarbeitest. Ja, ne? Also wenn ich jetzt sagen würde, du Markus, ich weiß gar nicht, wie man eine gute Analyse macht und ich weiß nicht, Stärken und Schwächen, kannst du das nicht mal für mich übernehmen und mir vielleicht mal so einen Gameplan erstellen? Das ist auch was du machst.
Ja, definitiv. Geht man auch mal zusammen auf den Platz. 9 Loch, 18 Loch oder in einem gewissen Abstand mal 2x9 Loch, dass man den Platz mal gespielt hat. Und dann kann man am Ende eine Analyse machen und kann dann natürlich auch gucken, erstens, woran muss man arbeiten, aber auch, wie könnte der Spielplan dann für ein Turnier aussehen.
Und sowas bietest du auch grundsätzlich online an. Da muss man jetzt auch nicht unbedingt jetzt die Runde mit dir zusammenspielen, ne? Wenn du die Daten hast von der. Das ist sozusagen die langfristige Vorbereitung. Und zur langfristigen Vorbereitung gehören natürlich dann auch Routinen und so weiter. Also, dass man dann halt einfach wirklich top vorbereitet in die Clubmeisterschaft startet. Und dann zur kurzfristigen Vorbereitung gehört natürlich Ausrüstung, also der Standard, ja, dass die Schläger sauber sind, dass man da genug Bälle hat und dass man Getränke reinpackt und Nüsse und Riegel und so weiter. Also das, was einem einfach gut tut, das findet man idealerweise dann halt auch schon vorher auf den Runden raus, die man dann natürlich auch nach Zählspiel spielt, dass man sich einfach auch auf das Format einlässt. Und dann hat man eigentlich gute Voraussetzungen. Ne? Heißt nicht, dass es an dem Tag läuft, aber zumindest hat man alles getan, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen.
Ja, jetzt kann es eigentlich losgehen, sich die Scorekarte holen, nicht zu nervös sein. Ja, und dann kann es losgehen.
Und das geht dann auch über mehrere Tage. Also so eine Clubmeisterschaft, hast du gesagt, das ist dann halt fast wie bei den Pros, also bei den Profis auf der Tour. Ne? Ja. Also kommt natürlich auf den Club drauf an, aber das geht dann auch über mehrere Runden.
Genau, also jetzt haben wir 3 Runden, Freitag, Samstag, Sonntag. Früher, als ich noch aktiv war, haben wir auch 3 Runden gespielt, Samstag und Sonntag. Also Sonntag sind immer 36 Löcher. Da gab es dann aber nach den ersten 36 Löcher gab es dann einen Cut. Und die letzten 18 Löcher haben dann, lass mich mal eben überlegen, ich glaube, die besten 15 dann weitergespielt. Bei den Herren, bei den Damen würde ich jetzt sagen auch.
Also dann wird auch das Teilnehmerfeld kleiner, dann gibt es auch so eine Art Cut.
Genau.
Und was man natürlich auch beachten sollte, ist, dass nach den Clubmeisterschaften wird ja in der Regel das Rough gemäht. Das bedeutet im Umkehrschluss, bei den Clubmeisterschaften ist das Rough in der Regel auf Maximalhöhe.
In der Regel ja.
Ist ja auch nochmal ein Wicht, irgendwie sich vorbereitet und seine Proberunden spielt und das Rough vielleicht noch nicht ganz so hoch ist, weil man sich entsprechend früh vorbereitet, dass man das auf jeden Fall auf dem Schirm hat.
Ja.
Also der Platz wird nicht einfacher, wenn Clubmeisterschaften sind, weil das Rough eine entsprechende Höhe hat. Und das spricht ja eigentlich auch nochmal für eher defensiver Spielen, weil ein verlorener Ball ist natürlich das Blödeste, was passieren kann.
Ja, wenn ich den Ball ins Rough haue, immer an der 1 und habe da immer meinen Driver genommen, dann wäre es vielleicht auch mal zu überlegen, einfach nur ein Holz 5 zu nehmen oder ein Eisen abzuschlagen, dass ich den Ball im Spiel halte, weil die anderen werden dann auch ihre Fehler machen. Vielleicht haben die keinen vernünftigen Spielplan, hauen trotzdem immer noch ihren Driver, hauen den immer wieder an dieselbe Stelle ins Rough hinein, haben dann schon am ersten Loch direkt erstmal einen dicken Hals, weil sie einen Strafschlag kriegen. Also da muss man auch clever genug sein und einfach mal sagen, okay, ich versuche jetzt mal, meinen Ball im Spiel zu halten und zu sagen, so, damit will ich jetzt versuchen, so gut wie möglich nach vorne zu kommen. Vielleicht reicht es, um die Clubmeisterschaften auch zu gewinnen oder zumindest ein gutes Ergebnis für mich zu spielen. Zielspielergebnis, das ist ja auch dann schon ganz schön viel wert.
Ja, sind auf jeden Fall gute Tipps. Wer sich jetzt sagt, okay, Clubmeisterschaft, vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr ist das halt ein gewisses Ziel, dann du stehst auf jeden Fall zur Verfügung für Coachings. Und auf der anderen Seite gibt es ja auch noch mal ein paar Golfreisen mit dir.
Ja.
Und die sind natürlich auch ideal, um mal so ein bisschen Stärken und Schwächen kennenzulernen. Ne?
Ja, und auch mal über Platztaktik zu sprechen, über Spielpläne zu sprechen, über vielleicht auch mal den Platz dann am nächsten Tag anders zu spielen. Und da sind in diesem Jahr noch 2 Reisen angedacht. Einmal vom 7. Oktober bis 14. Oktober nach Andalusien, nach Novo Santo Petri. Und vom 28.10. bis 4.11. nach Belek ins Voyage. Und dann Februar, März werden und April werden auch, und Mai sogar, werden auch wieder Reisen nächstes Jahr stattfinden. Termine packen wir dann auch noch mit dem Newsletter rein, wenn es soweit ist. Aber dieses Jahr sind noch 2, einmal nach Novo Santo Petri und einmal nach Belek.
Ja, genau, die beiden Reisen, die packe ich dann auch noch in die Podcast-Beschreibung. Das heißt, dort habt ihr wieder eine ganze Menge Links. Und dann kannst du mir, wenn du nichts mehr zu den Clubmeisterschaften zu sagen hast, ja direkt mal einen Ausblick auf Folge 192 geben.
Folge 192, da geht es um die kinematische Kette im Golf, also die Abläufe sozusagen im Golfschwung, in welcher Reihenfolge sollte der Körper und Schläger, sollten beide zusammenarbeiten bzw. sich richtig bewegen.
Das heißt, wir reden über Kettenreh, freue ich mich ja schon drauf.
Ein spannendes Thema.
Dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Genau, bis nächste Woche.
Bis dann, tschüss.
Ciao.